Als ich aus dem Wasser gekommen bin, hatte ich eine Körperkerntemperatur von 30,2 Grad. Ich sage jetzt mal, jeder normale Mensch wäre nicht mehr hier. Und das kann ich auch nur schaffen, weil ich das einfach schon seit Jahren trainiere. Ich wollte das einfach so sehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich die letzten 2 Stunden letzte Woche da geschafft habe. Letzten Endes ist eigentlich alles, was man macht im Leben, die Frage, wie sehr man es möchte. Und dann ist auf jeden Fall der Körper zu mehr in der Lage, als wir da denken. Wenn man da draußen dann alleine ist, dann wirken diese ganzen Probleme, die man hat, sehr, sehr klein. Und man fühlt sich extrem geerdet. Diese Verbindung, die man da auch schafft zum Meer bzw. zum Ozean, die würde man nirgends wie so hinkriegen, selbst wenn man Tage auf dem Schiff wäre.
Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und nehme euch heute gemeinsam mit Nathalie mit ins Wasser. Mit ins Wasser und hinaus in die weite Welt. Ich habe Nathalie Pohl zu Gast. Nathalie ist vor 14 Tagen die erste deutsche Frau geworden, die die Oceans 7 durschwommen hat. 7 Meerengen auf der ganzen Welt verteilt. Echte Kracher, echte Herausforderungen. Und mit dem saukalten Nordkanal zwischen Irland und Schottland hat sie ja diese Ocean 7 komplett gemacht. Ich wollte von Nathalie wissen, wie das so ist, da draußen solche langen Strecken zu schwimmen, in so kaltem Wasser zu schwimmen, solche Herausforderungen zu meistern, wie sich das anfühlt, auch so ein Spielball ja auch zu sein, der Elemente in diesen Situationen, was das bedeutet, sich auf eine solche Herausforderung vorzubereiten und wie sie überhaupt dazu gekommen ist, sich solche Herausforderungen zu suchen. Nathalie ist 29 Jahre alt, noch wird in wenigen Tagen 30 und widmet ihr Leben seit Jahren dem Extremschwimmen. Sie verrät uns, wie wichtig dabei nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke ist. Und es gibt ein paar Tipps für jeden von uns, die vielleicht mal anfangen wollen, da draußen in freien Gewässern längere Strecken zu schwimmen. Wie immer an irgendeiner Stelle des Podcasts weise ich auch heute auf den Newsletter hin, der diesen Podcast begleitet und in dem es immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Folge gibt. Dieser Newsletter erscheint immer am Sonntag. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com/frei-raus. Und in dem Newsletter zu dieser Folge findet ihr natürlich weiterführende Infos und Links zu Nathalie. Sie hat nämlich unter anderem ein Buch geschrieben, das packe ich euch da rein. Es gibt einen Link zu ihrer Website, zu ihrem Instagram-Profil und ich packe unter anderem auch nochmal einen YouTube-Link rein zu der Schwimmtechnik, über die wir am Ende sprechen. Jetzt gehen wir aber erstmal rein, nachdem wir noch einmal kurz durchgeatmet haben. An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf die Möglichkeit, Vergünstigungen und Rabatte als Freiraus-HörerIn zu bekommen. Wir haben ja hier im Podcast immer mal wieder WerbepartnerInnen, die einzelne oder mehrere Folgen präsentieren. Es gibt aber auch Partner, die euch dauerhaft Rabatte einräumen. Wenn ihr zum Beispiel gerne eine Hängematte hättet, eine, in der ihr draußen entspannen oder auch mal eine Nacht verbringen könnt. Viele von euch wissen das. Ich bin ein großer Freund der Hängematte. Deshalb hatte ich auch eine Zeit lang eine Limited Edition mit einem Hängemattenhersteller mit Ticket to the Moon in meinem eigenen Webshop. Da das eine Limited Edition war, gibt es die nicht mehr. Diese Hängematten sind vergriffen. Es gibt aber die Möglichkeit, dauerhaft bei Ticket to the Moon, einem großartigen Hängemattenhersteller, also der meines Vertrauens, 10% Rabatt zu bekommen. Und ich habe euch ein paar Empfehlungen zusammengestellt für Hängemattenmodelle, die ihr dort bekommen könnt. 10% günstiger als alle anderen. Das ist so ein Beispiel. Es gibt aber unter anderem auch die Möglichkeit, Luminox Tauch- und Outdoor-Uhren dauerhaft günstiger zu bekommen als HörerIn dieses Podcasts. All diese Möglichkeiten habe ich für euch zusammengestellt unter christoförster.com/freiraus-partner. Den Link findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Nathalie, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Hallo, ich freue mich sehr.
Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Du bist gerade vor 2 Wochen die erste deutsche Frau geworden, die die Ocean 7 durchschwommen hat. Mit dem Durchschwimmen des Nordkanals. Jetzt werden wir mal nacheinander das so ein bisschen aufdröseln. Was sind überhaupt die Ocean 7? Aber erstmal würde ich ganz gerne auf diesen Nordkanal gucken. Der Nordkanal, wo befindet er sich? Wie lang ist der und was bedeutet das, da durchzuschwimmen?
Der Nordkanal ist in Nordirland. Das Ziel ist es, von Nordirland nach Schottland zu schwimmen. Und der Nordkanal ist ungefähr 3 Kilometer länger als der Ärmelkanal. Also wir reden von 37 Kilometer Luftlinie. Am Ende geschwommen bin ich tatsächlich über 40. Es waren 41,8 Kilometer, die ich geschwommen bin. Aber das ist immer so, weil man eben nie genau die direkte Linie schwimmt wegen der Strömung und Gezeiten und so weiter. Aber ja, die eigentliche Strecke sind 37 Kilometer.
Wie lange hast du gebraucht?
11 Stunden und 5 Minuten. Was auch die Hauptsache wäre, die zu erwähnen ist, ist, glaube ich, die Wassertemperatur. Wir reden im Nordkanal von im September, also das ist der ungefähr statistisch gesehen der wärmste Monat. Dieses Jahr war es nicht so, aber es war 13,7 Grad das Wasser im Schnitt über die ganze Zeit.
Und was man dazu sagen muss, ohne Neoprenanzug. Da sind wir direkt so ein bisschen drin in den Regeln, in dem Regelwerk des Freiwasserschwimmens oder Kanalschwimmens, Extremschwimmens, wie nennt man das? Also die Ocean 7, was ist das? Ist das extremes Freiwasser, Langstreckenschwimmen?
Genau, es ist eigentlich Marathonschwimmen. Also es ist eigentlich ja wie Marathonlaufen, nur halt im Schwimmen. Also ja, Extremschwimmen nenne ich das. Hat nicht so ganz viel mit Freien, also klar, es ist in der Natur draußen im freien Gewässern, aber es, glaube ich, geht ein bisschen über die 1-2 Stunden, die man kennt, darüber hinaus.
Und wenn es so um diese Rekorde geht oder eben dann großen Herausforderungen wie die Ocean 7, dann gibt es ein bestimmtes Regelwerk, das eben besagt, kein Neoprenanzug, ja, sondern nur ein Badeanzug. Welche weiteren Regeln gibt es?
Genau, also die Regeln beruhen darauf, weil der erste Mensch, der den Ärmelkanal durchschwommen ist, da gab es noch keinen Neoprenanzug und das hat man dann einfach übernommen. Also ja, ich habe eigentlich nur einen ganz normalen Badeanzug an, eine ganz normale Badekappe und eine Schwimmbrille. Ohrenstöpsel und dann tatsächlich mache ich mir immer noch ein bisschen Vaseline drauf, aber das ist auch nicht gegen die Kälte. Ich glaube, das denken immer noch viele Menschen, dass es gegen die Kälte ist, aber es ist wirklich dafür da, dass bei 40.000, 50.000 Armzüge, die ich mache in den 11 Stunden, eben die Haut einfach nicht scheuert und das Salzwasser, was ja auch super aggressiv ist, da nicht noch alles wund reibt. Genau, und dann vielleicht noch eine weitere Regel. Also ich werde natürlich von einem Begleitboot die ganze Zeit begleitet. Zum einen natürlich zur Sicherheit und zum anderen, weil ich ja auch gar keine Orientierung habe, wo ich sonst lang schwimmen muss. Also man kann ja nicht einfach ohne Boot losschwimmen. Das wäre definitiv lebensgefährlich. Deswegen habe ich dann noch ein Begleitboot dabei und was mich dann auch eben mit Getränken versorgt, jede halbe Stunde. Das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass mir dann an dem Seil so ein Proteinshaker zugeschmissen wird. Und ich dann mich ganz kurz auf den Rücken drehe, kurz trinke und dann sofort weiterschwimme, damit eben die Zeiten so kurz wie es geht gehalten werden, um nicht wieder zurückgetrieben zu werden.
Aber du darfst keine feste Verbindung sozusagen zum Boot herstellen, ne? Also dich da festhalten.
Also auch berühren nicht. Es ist immer auch ein Observer dabei, jeweils von der Organisation, der das die ganze Zeit betreut, beziehungsweise genau schaut, dass alles eingehalten wird und ja, der schaut eben die ganze Zeit.
Wie war das, den Nordkanal zu durchschwimmen? Jetzt sagst du so, ja, 11 Stunden, 5 Minuten, hört sich nicht so an, als wäre es eine mega Anstrengung gewesen. War es aber doch, oder?
Ja, also es kommt ja bei dem Sport so viel zusammen, was einfach wichtig ist, um es auf die andere Seite zu schaffen. Zum einen ist es natürlich die körperliche Fitness. Ich muss vorher gesund bleiben. Ich muss zu 100% fit sein. Ich war den ganzen Sommer über in Irland direkt, also in Donaghadee beziehungsweise in Belfast, und habe da Monate verbracht, um eben wirklich die Temperaturen so gut es geht zu trainieren beziehungsweise auch einfach in den Bedingungen zu trainieren, die am Ende dann auch im Nordkanal herrschen. Es ist nicht damit getan, sich in eine Eistruhe oder ein Eisbecken zu setzen. Jeden Tag mal eine halbe Stunde, das bringt am Ende nicht wirklich viel. Natürlich so kalte Duschen, Eisbad und so weiter, das ist ja heutzutage auch alles im Trend. Ich mache das auch schon, seitdem ich den Ärmelkanal durchschwommen bin. Also vor 10 Jahren habe ich angefangen mit Kaltduschen. Das ist natürlich immer ganz cool, weil der Körper jeden Tag so einen kleinen Reiz kriegt, was die Kälte angeht. Aber nichtsdestotrotz hat das mit dem, was wir da machen, nicht wirklich viel zu tun. Also der Körper geht an seine absoluten Grenzen. Ich hatte, als ich aus dem Wasser gekommen bin, hatte ich eine Körperkerntemperatur von knapp über, also 30,2 Grad. Ich sage jetzt mal, jeder normale Mensch wäre nicht mehr hier. Und das kann ich auch nur schaffen, weil ich das einfach schon seit Jahren trainiere. Also es ist einfach was, was man trainieren kann, die Kälte. Dann natürlich kommen Sachen dazu, wie zum Beispiel, man muss sich ein bisschen eigenes Körperfett anessen. Man muss währenddessen gut trinken und auch warme Getränke, damit der Körper immer wieder diesen kurzen Reiz kriegt von diesen heißen Getränken, was dann immer so, wir haben das mal gemessen, was immer so 5 bis 8 Minuten anhält, um den Körper ein bisschen wieder hochzufahren. Aber danach fällt es natürlich wieder ab. Und am Ende, weiß ich, kann ich kein Geheimnis sagen, wie ich das über 11 Stunden ausgehalten habe. Das frage ich mich manchmal selbst, wie ich das überlebt habe. Aber am Ende, glaube ich, ist es einfach der Kopf, der entscheidet, wie sehr man das will. Und dieses Ocean 7 ist einfach schon ein Lebenstraum von mir, seitdem ich, ja, seit jetzt über 10 Jahren, beziehungsweise war der Ärmelkanal ja schon davor ein großes Ziel von mir. Und ich wollte das einfach so sehr, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich die letzten 2 Stunden letzte Woche da geschafft habe. Ja, ich glaube, am Ende, letzten Endes ist eigentlich alles, was man macht im Leben, die Frage, wie sehr man es möchte. Und dann ist auf jeden Fall der Körper zu mehr in der Lage, als wir da denken.
Wie fühlt sich das an, wenn die Körpertemperatur dann gen 30 Grad sinkt? Das kennen ja die wenigsten von uns. Kannst du das beschreiben?
Ja, gut. Also natürlich am Anfang fängt es damit an, wenn ich ins Wasser gehe, dass so nach 1,5 Stunden langsam aus den Händen und den Füßen das Blut zum Herzen, zum Gehirn geht, damit die lebenswichtigen Organe einfach weiter funktionieren. Dann habe ich natürlich weniger Gefühl, was man auch extrem stark beim Schwimmen selbst merkt, dass man weniger Druck aufbauen kann beim Armzug. Und natürlich generell verlangsamt sich alles. Also ich hatte am Ende auch einen Puls von knapp 40. Also es ist, kann man sich eigentlich so vorstellen, dass der Körper wirklich alles verlangsamt, beziehungsweise nur noch eben die lebenswichtigen Organe am Laufen hält. Und ja, es ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Also man kommt da an unterschiedliche Stellen in dem Schwimmen. Am Anfang ist natürlich noch das Adrenalin da, was extrem, ja, extrem viel bringt, natürlich die ersten, ich sag mal, 3-4 Stunden, aber das lässt natürlich auch irgendwann nach. Und dann ist die einzigste Energiequelle, die ich dann noch habe, wirklich eben diese 30-minütigen Pausen, was ich mir eigentlich auch dann immer währenddessen so als Ziel setze, dann eben immer zu sagen, weil es kommen Momente, wo man denkt, man kann nicht mehr einen einzigsten Armzug machen. Und das habe ich, glaube ich, einfach über die vielen Jahre, die ich den Sport jetzt schon mache, mir antrainiert, dass ich dann immer sagen kann, okay, ein Armzug geht noch, beziehungsweise ja, noch 10 Minuten, dann bekomme ich wieder was Warmes zu trinken. Das sind so diese kleinen mentalen Spiele, die man dann eben mit sich ausmacht, wenn man da draußen alleine ist.
Wärst du selbst in der Lage zu entscheiden, jetzt wird's lebensgefährlich, jetzt brechen wir es ab? Oder bist du in so einem Zustand? Ich weiß nicht, stell mir das vor, dass es vielleicht gar nicht so ein waches Bewusstsein dann noch ist, sondern eher so eine gesamte Taubheit vielleicht auch, in der du dann da dich befindest. Kannst du da noch einen klaren Gedanken fassen oder bist du da dann voll angewiesen auch auf deine BegleiterInnen, die das entscheiden müssen im Zweifel?
Dieser Sport ist zwar ein Sport, wo man sehr, sehr viel mit sich alleine ist und der Natur, aber das Team ist in dem Sport so wichtig, glaube ich, wie in eigentlich wenigen Sportarten sonst, weil am Ende sind es eben genau mein Papa oder meine Trainer, die dann eben entscheiden müssen, okay, es geht wirklich gar nicht mehr, weil ich bin ein Mensch, der wirklich schwimmt, bis ich untergehe. Ich hatte einmal das im Ärmelkanal, dass ich wirklich gar nichts mehr wusste, auch nicht, wie ich aufs Boot gekommen bin. Und das ist ein Gefühl, das kann man sehr, sehr, sehr schwer beschreiben. Also dann bin ich einfach extrem dankbar dafür, dass mich mein Team so gut kennt und genau eben weiß, wann es wirklich nötig ist, mich rauszuholen, weil man will natürlich auch nicht mich rausholen, wenn es eigentlich noch gegangen wäre. Das ist eine ganz feine Linie und schwer zu beschreiben, aber es ist extrem wichtig, dass man Leute hat, die einen zu 100% kennen und allein schon an kleinen Augen oder wenn ich mit Adam Augenkontakt habe, dann weiß der, okay, wie es mir geht oder ob ich noch weiter schwimmen kann oder eben nicht mehr.
Ist einer deiner Trainer, oder? Adam?
Adam Walker ist auch schon die Ocean 7 geschwommen, als fünfter Mensch damals. Und damals, als es mir so schlecht ging nach meinem ersten Ärmelkanalversuch, als ich dann im Krankenhaus war, Wochen, und da habe ich natürlich überlegt, okay, was kann ich verbessern, damit es beim nächsten Mal klappt? Und da habe ich einfach gedacht, okay, ich brauche einfach jemanden, der das schon mal selbst erlebt hat, beziehungsweise selbst durchgemacht hat, weil es Momente eben sind, die einfach ein Außenstehender nicht ganz greifen kann, welche Phasen man da durchgeht und was in dem Körper eigentlich passiert. Und damals, ja, Adam kam aus England und dann habe ich durchgeguckt. Dann gab es noch zwei aus Australien, einen noch aus Indien. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich es mit Adam. Und ja, ich bin extrem froh, dass wir uns kennengelernt haben, weil Adam auch sonst so der positivste Mensch ist, den ich in meinem Leben kenne. Und er sieht überall das Gute. Und das hilft natürlich einfach in den Momenten extrem.
Lass uns da mal hinspringen. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Ärmelkanal, die erste Straight, also die erste Meerenge sozusagen der Ocean 7, die du geschwommen bist, aber nicht im ersten Versuch, sondern im wievielten?
Ein Jahr später, genau, im zweiten dann, ja.
Was ist da beim ersten schiefgelaufen? Sagst du, warst jetzt lange im Krankenhaus?
Ja gut, ich kam, also mein Hintergrund war ja damals, ich komme ja vom Beckenschwimmen. Ich bin meine ganze Kindheit und Jugend im Becken groß geworden, habe das leistungsmäßig gemacht. Und irgendwann kam dann einfach der Punkt, wo mir das keinen Spaß mehr gemacht hat, jedes Wochenende in irgendeiner Schwimmhalle zu hängen und zu warten, bis man, keine Ahnung, 100 Meter rückschwimmt um 13.12 Uhr. Dann wusste ich, okay, der nächste Start ist um 16.30 Uhr. Dann habe ich wieder 4 Stunden in 38 Grad Schwimmhalle verbracht. Das habe ich jahrelang gemacht. Ich habe es immer geliebt. Aber irgendwann kam einfach der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht mehr das, was mich erfüllt beziehungsweise mir Spaß macht. Nichtsdestotrotz war eben die Leidenschaft des Schwimmen immer noch weiter bei mir da und ich wollte halt einfach nicht aufhören mit dem Sport an sich. Und zu der gleichen Zeit haben mir meine Eltern ein Buch geschenkt, das heißt Die Eismeerschwimmerin. Und da beschreibt eine Amerikanerin eben sehr genau, wie sie unter anderem den Ärmelkanal, die Beringstraße und noch ganz viele andere Sachen durchschwommen ist. Und ich weiß nicht, das hat mich einfach damals so sehr fasziniert. Ich habe so viele Parallelen auch zu mir gesehen und meinem Leben, dass ich mir gesagt habe, okay, wieso versuche ich es eigentlich nicht, den Ärmelkanal zu durchschwimmen? Das ist relativ schnell entstanden, der Gedanke, eben wegen dem Buch. Ja, so habe ich dann gesagt, habe mich ans Internet gesetzt und geguckt, was braucht man, um den Ärmelkanal zu durchschwimmen? Und bin dann relativ schnell darauf aufmerksam geworden, dass es eben dieses 6 Stunden Qualifikationsschwimmen in unter 16 Grad braucht, um sich überhaupt anzumelden. Und dann habe ich eben geguckt im Internet, okay, wer bietet sowas an? Bin dann relativ schnell auf ein paar Anbieter gekommen. Und dann bin ich mit Swimtrack, nennen die sich, nach Mallorca geflogen im April, das weiß ich noch. Und dann bin ich ins Wasser gegangen, es hatte, glaube ich, 15,5 oder knapp 16 Grad. Und ich bin reingegangen, war so eine Minute drin und habe wirklich gedacht, mein Herz bleibt stehen, weil es einfach so kalt war, dass ich wieder rausgegangen bin und mich dann wirklich gefragt habe, was das eigentlich für eine Schwachsinnsidee war, die ich da hatte. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe gesagt, boah, das kann es ja nicht gewesen sein, dass ich jetzt hier einmal kurz drin war und das so schnell wieder aufgebe. Aber ich habe schon in dieser Minute, habe ich schon gemerkt, okay, da kommt was Wildes auf dich zu, wenn du das wirklich machen willst. Und dann, das war dann natürlich ein langsamer Prozess. Ich habe dann Kältetraining angefangen, habe Gewicht zugenommen. Lauter so Sachen, die es eben gebraucht hat, einfach um das auszuhalten. Hab ganz, ganz viel gelernt. Für mich war das damals ja alles neu. Es ist zwar die gleiche Sportart, Schwimmen, aber doch sehr, sehr unterschiedlich. Und es sind so viele Faktoren eben in diesem Sport, die man einfach nicht beeinflussen kann. Ich bin so abhängig von der Natur und das habe ich die letzten 10 Jahre wirklich enorm gemerkt, dass man komplett topfit sein kann. Aber wenn die Natur sagt, heute ist nicht dein Tag, dann ist es nicht dein Tag und dann musst du nochmal wiederkommen. Aber genau das ist es eigentlich auch, was ich so an dem Sport mittlerweile liebe oder was so den Reiz ausmacht, eben, dass man diese Faktoren einfach nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist oft so im Leben, dass wir Menschen ja eigentlich alles immer planen wollen bis zum letzten ja, bis zum letzten Detail. Aber genau das ist es eben, was du in dem Sport nicht kannst. Und jetzt auch im Nordkanal, ich musste eine Woche warten auch wieder und hatte dann Sonntag war mein letzter Tag. Ich bin dann auch Sonntag geschwommen, Sonntagnacht. Und ich glaube, das ist auch so, was einen dann am Ende als Mensch auch einfach prägt und verändert.
Ich will gleich nochmal drauf kommen, auch auf dein Verhältnis, deine Beziehung zur Natur. Aber weil wir das jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, wir reden da nochmal drüber, wir erklären es nochmal. Die Ocean 7, also sind es insgesamt 7 Strecken sozusagen auf, ich glaube, 5 Kontinenten, ne? Ein bisschen angelehnt an die 7 Summits, die es ja im Bergsport gibt. Das sind die höchsten Gipfel der 7 Kontinente. Das ist es bei den Ocean 7 nicht, dass es 7 Kontinente sind, aber es sind 7 Strecken, schwierige Strecken, Meerengen, ne?
Meereng, genau, das ist das Wort. Es sind 7 Meerengen auf eben 5 Kontinenten verteilt. Genau, es ist unter anderem eben der Ärmelkanal, dann die Straße von Gibraltar, dann eben die Cook Street in Neuseeland, zwischen Japan, zwischen den 2 Inseln, dann von Molokai nach Oahu auf Hawaii und dann eben Nordkanal zwischen Nordirland und Schottland. Welches habe ich vergessen? Catalina, genau.
Catalina, ja, das ist in den USA.
Genau, in den USA, von Catalina Island nach Los Angeles Festland.
Und wer die dann bezwungen hat, der gehört zur, oder die gehört zur Elite der FreiwasserschwimmerInnen. Sind, ich glaube, 33 Menschen insgesamt, die es gemacht haben und 10 Frauen.
Weltweit sind es jetzt genau mit mir dann 33 Menschen, die es alle 7 geschafft haben, ja.
Und du als erste Deutsche, ist ja auch ein Riesenaufwand, der da zu betreiben ist. Einfach finanziell, aber auch zeitlich, logistisch und so weiter. Das ist ja nichts, was viele Menschen verfolgen, oder?
Also die Freiwasserszene ist extrem größer geworden die letzten Jahre. Also als ich angefangen habe vor 10 Jahren, ich glaube, da kannte jeder nur den Ärmelkanal, weil es natürlich medial super groß ist. Jeder weiß, wo der Ärmelkanal liegt. Aber kein Mensch kannte die Sugaru Street in Japan, an den verlassensten Orten, an dem ich in meinem Leben je war. Aber ja, natürlich ist es immer noch, sage ich mal, ein Randsport, beziehungsweise natürlich kennen das nicht so viele. Ist jetzt auch nicht so wie Mount Everest oder so, das ja auch, ja, Wartezeiten. Wobei die Wartezeiten mittlerweile, wenn man den Ärmelkanal durchschwimmen will, sind, glaube ich, mittlerweile auch 3 Jahre.
Also das heißt einfach sagen, ich will mal durchschwimmen und dann sucht man sich einen Tag aus und schwimmt los, das geht gar nicht. Ne? Da gibt es Regulierung, da muss man sich offiziell anmelden, sonst wird man sofort wieder rausgefischt.
Ja klar, also das Schwimmen muss natürlich offiziell angemeldet sein. Ich meine, das Schiffsverkehr, in Japan wird sogar der Fischfang eingestellt, eben wegen den Thunfischen, damit man keine Haie anlockt. Das ist alles ein riesen logistischer Aufwand, das ist ja ganz klar. Und diese Schwimmen, wir planen die 2 Jahre im Vorfeld, weil natürlich auch jede Strecke anders ist und auch was das Training angeht. Bei dem einen muss man mehr Geschwindigkeit haben. Zum Beispiel in Japan, wenn die japanische See auf den Pazifik trifft, dann gibt's die Kreuzsee, die in der Mitte besteht. Da muss man extrem schnell sein, um da überhaupt durchzukommen. In Hawaii muss man fast 50 Kilometer schwimmen. Da trainiere ich ja anders. Jetzt für Nordkanal nochmal die Kälte. Das sind alles ganz, ganz unterschiedliche Faktoren, die wir ja auch im Vorfeld im Training über Monate hinweg trainieren müssen.
Und es erfordert natürlich auch ein Profitum mehr oder weniger, oder? Einen vollen Fokus auf diese Herausforderung. Du wirst jetzt wahrscheinlich nebenher nicht noch einen normalen Job machen, oder?
Nee, genau. Also ich habe Sport studiert noch nebenbei. Ansonsten muss man natürlich sich auf eine Sache konzentrieren und ich trainiere jetzt in der direkten Vorbereitung bis zu 6 Stunden am Tag. Natürlich kommt dann hinzu, dass man natürlich auch der Körper etwas darunter leidet, beziehungsweise man ist einfach fertig, wenn man 6 Stunden am Tag schwimmt. Da kann man jetzt nicht noch nebenher irgendwie sonst was machen. Deswegen bin ich auch einfach extrem dankbar, dass ich mich so sehr auf meinen Sport konzentrieren kann.
Hat sich dein Verhältnis zur Natur, die das, was du da machst, ja sehr bestimmt, verändert über die Jahre? Also du warst Schwimmerin drin in der Halle, also viele, viele Jahre in deiner Jugend. Das ist ja immer in der Halle und du bist da relativ wenig draußen, so hast wenig Kontakt zur Natur. Hat sich das verändert? Bist du der Natur näher gekommen, jetzt auch auf einer Metaebene? Nicht nur, dass du natürlich körperlich der näher gekommen bist, weil du in der Natur schwimmst.
Ja, also ich glaube, das war auch ein großer Punkt damals. Ich konnte es einfach nicht mehr, also es war einfach diese Halle und jeden Tag dasselbe. Das war irgendwann einfach nichts mehr für mich. Und ja, ich muss sagen, gerade dieses Freiwasserschwimmen hat mich nochmal sehr auch menschlich, glaube ich, verändert, weil ich habe einfach gemerkt, auch diese ganzen Probleme, die wir so im Alltag immer haben oder denken, dass sie so super groß sind, wenn man da draußen dann alleine ist und, sage ich mal, jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem gesagt, aber ums Überleben kämpft, dann wirken diese ganzen Probleme, die man hat, sehr, sehr klein und man fühlt sich extrem geerdet. Diese Verbindung, die man da auch schafft zum Meer beziehungsweise zum Ozean, die würde man nirgends wie so hinkriegen, selbst wenn man Tage auf dem Schiff wäre. Ich glaube, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, wenn man wirklich mit dem Körper da durchschwimmt und das alles so nah erfährt. Und ja, meine Einstellung hat sich dazu natürlich geändert. Also ich habe das auch gemerkt, muss ich ehrlicherweise sagen, dass sich die Meere in den letzten 10 Jahren extrem verschlechtert haben. Also als ich angefangen habe, war deutlich weniger Müll, was man jetzt so während dem Schwimmen wahrnimmt. Und jetzt sehe ich eigentlich bei fast jedem Schwimmen, was ich mache, egal ob es Plastikmüll ist oder irgendwelche, was auch immer da rumschwimmt. Also das nimmt man schon deutlich mehr wahr. Also ganz extrem war es auf Hawaii, weil die Strände auch an dem, wo ich angekommen bin, das schimmert ja dann immer so schön. Das sieht dann immer so schön aus. Aber wenn man halt genauer hinguckt, ist es halt einfach Mikroplastik, was halt da so schimmert und nicht irgendwelche schönen Sachen.
Es kann ja auch schnell gefährlich werden, sicher, wenn du da in irgendwas reingerätst beim Schwimmen, oder? Triffst du da Vorkehrungen?
Da kann man sich nicht vor schützen, genauso wie den Meeresbewohnern. Also die Quallen leben dort und wenn ich dann in eine reinschwimme, dann sollte es wahrscheinlich so sein. Also da kann man sich ja nicht gegen schützen. Also das ist einfach so. Und ich glaube, irgendwann muss man natürlich gucken, wie extrem der Quallenkontakt wird, weil diese toxischen Gifte da natürlich auch nicht unendlich aushaltbar sind, gerade auf Hawaii mit der portugiesischen Galeere. Ich habe auch Kontakt gehabt. Das sind also Schmerzen, die wünsche ich keinem, weil das sind stechende, brennende Schmerzen, wie wirklich extreme Verbrennungen. Und diese Tentakel, die sich dann festsetzen in der Haut, diese Striemen, die bleiben eben wirklich Wochen beziehungsweise Monate lang noch nach dem Schwimmen.
Hast du in deinen jungen Jahren schon so einen Naturbezug gehabt? Ich finde das ganz interessant. Deine Familie hat ja durchaus so einen Hintergrund auch in der Finanzwelt. Dein Großvater hat die Deutsche Vermögensberatung gegründet. Dein Vater ist, glaube ich, heute Vorstandsvorsitzender. Da könnte man ja jetzt so von außen drauf geguckt denken, naja, das ist jetzt vielleicht eine Branche, die hat wenig zu tun mit so ehrlichem körperlichen Arbeiten, ehrlichem Kontakt zur Natur. Gab es das in deiner Kindheit, also von deinen Eltern? Weil es schließt sich natürlich nicht aus. Ja? Aber es könnte ja auch sein, du gehst jetzt den vorgezeichneten Weg und fängst mit 19 da irgendwie an, im elterlichen Unternehmen zu arbeiten und dann auch so dich mit Zahlen zu beschäftigen.
Also mein Opa, ich glaube, jeder hat irgendwie bei uns in der Familie, glaube ich, seine Leidenschaft gefunden und das, was er liebt. Und mein Opa hat schon immer gesagt, ich glaube, man kann in dem nur erfolgreich werden, wenn man was wirklich gerne macht und zu 100% liebt und dahinter steht. Und meine Eltern, ja, die haben mich von klein auf unterstützt in dem, was ich mache. Also hätte ich jetzt gesagt, ich will, keine Ahnung, Balletttänzerin werden oder professionelle Tennisspielerin, ich glaube, dann hätten sie mich auch unterstützt. Aber es war einfach so, dass ich schnell diese Leidenschaft zum Wasser entdeckt habe für mich. Und ja, die waren eigentlich von vornherein diejenigen, die mich da immer bis heute unterstützt haben. Also mein Papa ist ja heute auch noch mit bei jedem Schwimmen dabei und nimmt sich die Zeit, mitzukommen.
Aber es war nicht so, dass ihr mit der Familie schon Outdoor-Abenteuer erlebt habt im größeren Stil, sondern das war wirklich was sich bei dir auch entwickelt hat. Über das Wasser, über das Schwimmen und dann irgendwann diese Sehnsucht, hey, ich will da mal richtig raus.
Also es war ein langsamer Prozess. Meine Kindheit habe ich ja wirklich mit Leistungssport verbracht. Ja, aber ich glaube, dieser Ehrgeiz beziehungsweise Disziplin, dass man eben das bekommt am Ende, was man reinsteckt, das habe ich auch früh gemerkt, allein schon durch meinen Sport. Und das kann man ja auf ganz, ganz viele Felder im Leben übertragen, also auch im Job oder im Alltag, was auch immer es ist. Ja.
Jetzt hast du diese Ocean 7 ja geschafft. Herzlichen Glückwunsch, habe ich schon gesagt. Aber wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an? Total erfüllt oder eher leer nach diesem letzten Ding?
Das Gute ist, ich weiß jetzt von welcher Lehre, die ist bei mir nicht, also keine Ahnung, natürlich hatte ich danach, es war aber auch echt kurz danach, die 2 Tage danach, wenn man das so Revue passieren lässt, was da eigentlich die letzten 10 Jahre passiert ist, was das für eine extreme Reise ist. Und deswegen nehme ich mir auch dieses Jahr noch die Zeit. Ich habe dieses Jahr kein anderes Schwimmen geplant, weil ich das wirklich verinnerlichen möchte und einfach auch nochmal diese Gedanken einfach auf die letzten 10 Jahre und extrem dankbar dafür zu sein, einfach, weil ich die Zeit werde ich mir jetzt nehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, neue Ziele zu haben. Also mir hilft das immer extrem, wenn man ein Ziel erreicht hat, neue Ziele zu haben, weil ich dann auch einfach weiß, wofür ich das mache. Also ich bin jemand, der immer gerne ein Ziel hat und nicht einfach nur mal schwimmen geht. Also ich glaube, dann würde ich nicht dahin kommen, wo ich jetzt bin. Deswegen sind für nächstes Jahr auch schon wieder neue Sachen geplant, neu schwimmen. Es gibt ja viel mehr auf der Welt und es gibt auch noch einige Strecken, die vielleicht noch gar keiner geschafft hat. Ja, damit habe ich mich natürlich auch schon befasst, auch bevor ich die Ocean 7 fertig hatte. Aber jetzt mein nächstes Ziel, was auch offiziell ist, ich möchte gern die Australian Triple Crown noch fertig schwimmen. Das sind eben auch 3 größere Schwimmen in Australien. Davon habe ich 1 geschafft mit dem Rottnest von Perth nach Rottnest Island. Das steht jetzt erstmal an im März nächsten Jahres und dann für den Sommer bleibt es noch ein Geheimnis.
Wir haben schon gesagt, das, was du machst, erfordert ein Profileben, einen Profialltag. Wie finanziert er sich? Hast du Sponsoren? Es gibt ja keine Preisgelder groß dafür, dass du jetzt die Ocean 7 geschwommen bist. Machst du das privat?
Genau, also mittlerweile auch Sponsoren tatsächlich, aber natürlich auch privat. Also es gibt keinen, der sagt, oh, cool, dass du das machen willst. Jeder Schwimmer, der sich dafür entscheidet, muss das privat bezahlen. Und natürlich, wobei ich sagen muss, mittlerweile gibt es relativ gut und viele, die sich dafür interessieren und auch Lust darauf haben, sowas zu unterstützen. Also ich habe das auch bei Adam gesehen. Und dann ist natürlich die Frage, was man möchte in seinem Leben. Also zum Beispiel bei Adam, fahre ich jetzt in den Urlaub oder mache ich eben vielleicht dann dieses Ocean 7 Schwimmen? Ich glaube, das ist alles eine Frage, inwieweit man den Fokus oder wo man den Fokus hinsetzt in seinem Leben.
Und du erreichst ja auch eine Menge Menschen, zum Beispiel über Instagram, die sozialen Medien. Ne? Das ist ja auch was man nicht vergessen darf. Da ist ja auch ein bisschen Musik drin dann irgendwann finanziell.
Auch das, ja.
Wenn jetzt ich sagen würde, pass auf, also ich bin überhaupt kein guter Schwimmer. Ich habe zwar auch mal Sport studiert, musste 2 Semester Schwimmen im Studium machen und habe mich da ziemlich durchgequält, was die Technik anbetrifft und so weiter. Schwimmen ist ja durchaus was ich sehe das an meiner Frau, die lange auch leistungsmäßig geschwommen ist in der Jugend, Schmetterling als Hauptdisziplin hatte. Und wenn die durchs Wasser gleitet und eben gleitet und ich daneben mich durchkämpfe, dann ist es einfach ein himmelweiter Unterschied, weil sie es von klein auf gelernt hat. Und ich immer denke, es geht doch gar nicht. Wie kann man so elegant dann auch durchs Wasser ziehen? Also es ist oft mühsam, wenn man das nicht von klein auf gelernt hat. Trotzdem schwimme ich gerne, auch wenn ich es nicht gut tue, und schwimme auch gerne draußen. Wenn ich das jetzt weiter intensivieren wollen würde, was hättest du für Tipps, also für das Freiwasserschwimmen? Immer jemanden dabei haben zum Beispiel oder auch mal alleine losziehen? Was gibt es da für Basics, auf die man achten sollte?
Wenn man alleine draußen schwimmen möchte oder, keine Ahnung, zum Beispiel in den See geht oder wo auch immer, dann finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man wirklich die Sicherheit auch im Vorfeld, also wirklich alles dafür macht, dass man eben sicher ist, weil es kann immer irgendwas passieren. Genau deswegen auch mitunter ja meine Firma, die ich auch noch nebenbei mache, Resttube, eben die Sicherheitsboje fürs Wasser. Also ich würde nie ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen einfach so losschwimmen, wenn ich alleine schwimmen gehe im See. Deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, eine Schwimmboje dabei zu haben, die man eben dann benutzen kann im Notfall, weil, wie gesagt, man kann der beste Schwimmer der Welt sein, aber wenn man Krampf hat oder die Strömung oder was auch immer treibt einen raus, dann hat man eben auch keine Chance mehr. Deswegen, das würde ich immer sicherstellen.
Das ist mit so einer kleinen Gaskartusche, ne? Das wirst du einmal erklären, wo man dann so eine Reißleine zieht und dann poppt die auf. Ne?
Genau, deswegen ist das auch so cool, gerade fürs Schwimmen, weil sie einfach nicht stört. Ich mag das nicht, wenn man dann so einen Widerstand hat, gegen man den die ganze Zeit ankämpfen muss. Und die ist geschlossen, eben nicht wie zu der klassischen Schwimmboje, die ja schon immer aufgeblasen ist, sondern die kann ich mir wirklich einfach um die Hüfte schnallen, kann damit losschwimmen und im Notfall eben dann da dran ziehen, wenn ich irgendein Problem habe und dann auch auf mich aufmerksam machen, eben indem ich winke oder mit der Pfeife, die dabei ist. Genau, was habe ich sonst noch für Tipps, wenn man anfangen will, im Freiwasser zu schwimmen? Ich glaube, einfach einfach machen. Also so habe ich es auch gemacht. Vielleicht, wenn man die Technik verbessern will oder sich eben vielleicht auch irgendeinen Kanal oder keine Ahnung, ob es ein 5-Kilometer-Rennen ist, für das man sich vorbereiten will. Ich glaube, vielleicht einfach auch mal einen Trainer suchen oder Menschen, die einem dabei unterstützen können. Vielleicht mal jemanden auf die Technik schauen lassen, was man da noch optimieren kann.
Der Adam, dein Trainer, hat eine ganz spezielle Technik auch entwickelt mit, ne? Für das Ocean Swimming.
Ja, ich habe meine Technik ja auch komplett umgestellt, weil ich damals im Pool versucht, man natürlich so stromlinienförmig, wie es nur überhaupt geht, zu schwimmen und auch zu atmen, so nah an der Wasseroberfläche, wie es nur geht. Ich habe schnell gemerkt, dass ich damit nicht weit komme, weil ich bei jeder Welle einen halben Liter Salzwasser geschluckt habe, was auch ein Grund war damals im Ärmelkanal, wieso ich es nicht geschafft habe bei meinem ersten Versuch. Ich habe dann auch Jahre damit verbracht, eben meine Technik zu ändern. Und habe sie mittlerweile dann jetzt so optimiert, dass ich eben stundenlang schwimmen kann. Und auch sehr kraftsparend ist diese Technik, die ich mir angeeignet habe.
Was sind da so die Schlüsselpunkte? Also es ist, glaube ich, weniger Beinschlag, oder?
Genau, der Oberschenkel ist ja auch mit der größte Muskel, verbraucht super viel Sauerstoff. Deswegen, wir machen, eigentlich besteht das mehr aus dem Gleiten. Und weil ja eigentlich fast jede Sportart aus der Hüfte viel kommt, wenn man sich das anguckt, ob Golf, Tennis, was auch immer, nur beim Schwimmen benutzen wir die nicht. Und da hat man sich halt, oder Adam hat sich die Frage gestellt, wieso nicht? Weil es ja eigentlich total sinnvoll ist und sehr kraftsparend, wie gesagt. Und seine Technik zielt eben genau daraus aus, eben ganz viel aus der Gleitung beziehungsweise aus der Rotation vom Körper zu Kraft zu schöpfen. Und weniger eben nur aus den Schultern und nur aus den Armen. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich, so wenig es geht, die Beine zu benutzen, um Energie und Sauerstoff zu sparen. Und was auch noch ein Tipp ist für mich, viele fragen auch immer, ja, machst du dann Dreieratmung oder Fünferatmung? Also ehrlicherweise, die Wellen geben ein bisschen den Rhythmus vor, wie man atmen muss. Aber ich versuche einfach, weil wir halten ja an Land auch nicht die Luft an, wenn wir laufen. Wieso machen wir es dann beim Schwimmen? Ich verstehe das immer noch nicht. Deswegen, ich atme eigentlich so oft es geht, beziehungsweise jeden zweiten Zug, um eben einfach den Körper mit Sauerstoff die ganze Zeit konstant zu versorgen. Und das hat mir auch extrem geholfen.
Und wer jetzt kein Begleitboot hat, sollte wahrscheinlich auch sichtbar sein, ne? Dass wir eine Badekappe aufhaben, die ein bisschen zu sehen ist, oder eben noch eine Boje, die irgendwie so hinterhergezogen wird. Ne?
Badekappe und Boje, umso mehr, umso besser, dass man irgendwie sichtbar bleibt oder vielleicht dann auch einfach nicht wirklich weit von der Küste wegschwimmen.
Jetzt kommt der Winter, setzt du dich da in die Eistonne regelmäßig? Es ist leider ein Hype mittlerweile, ich mache das auch schon seit vielen Jahren und manchmal denke ich, oh, ich will es gar nicht so an die große Glocke mehr hängen, weil es gefühlt jeder und jede macht.
Ich finde das ja eine gute Sache, wenn man Eisbaden macht und so weiter, ist ja bewiesen, dass gesundheitsfördernd ist. Ich meinte damit nur, man kann es nicht vergleichen, sich eine Stunde in die Eistonne zu setzen mit dem, was ich mache, weil 12 Stunden ist dann doch nochmal ein kleiner Unterschied. Aber ja, ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich nach dem Nordkanal nie wieder in meinem Leben kaltes Wasser berühren werde, weil es einfach Horror ist für mich. Ich mag es einfach gar nicht. Auch viele haben gefragt, ob ich mit Eisschwimmen anfange und so weiter. Wird mich nie jemand finden. Also ich habe noch ein paar Schwimmen vor, die leider auch kalt sind. Einfach, es geht nicht anders. Deswegen werde ich einfach weiter meine Eistruhe benutzen, ja.
Merkst du das so, dass du weniger empfindlich für Kälte bist? Ich sag mal, wenn du im Herbstwetter irgendwo rumläufst, dass du das dann ohne Jacke und nur im T-Shirt tust und alle um dich herum haben schon einen Schal um. Ist das spürbar?
Ja, es war lustig, weil jetzt in Irland, es war wirklich so, dass ich teilweise echt extrem einfach geschwitzt habe, wo ich mir so denke, was ist jetzt los? Es ist so 18 Grad, also oder 16 Grad draußen, was jetzt nicht ultra heiß ist. Aber der Körper hat sich einfach so krass akklimatisiert bei mir jetzt die letzten Monate nochmal extrem, dass ja, mir fällt das auf und ich bin auch extrem viel im T-Shirt rumgelaufen. Aber natürlich war es dann so, okay, ich muss drauf aufpassen, dass ich nicht krank werde. Weshalb ich dann trotzdem immer einen Schal und eine Jacke und so weiter anhatte.
Also möglicherweise auch ein Weg, Heizkosten zu sparen im Winter, der jetzt vor der Tür steht, wenn man regelmäßig draußen schwimmen geht.
Ja, auf jeden Fall.
Nathalie, ich danke dir für den Einblick in das, was du so tust. Wer da noch ein bisschen mehr einsteigen möchte, darf natürlich gerne dein Buch lesen, auf das ich dann nochmal hinweise. Wünsche dir ganz viel Erfolg und natürlich Freude bei dem, was jetzt so vor dir liegt und bin gespannt, dann zu hören, was das so im Detail sein wird. Vielen Dank.
Danke.
Nathalie Pohl. Wenn ihr mehr über diese Frau erfahren wollt, dann schaut rein in ihr Buch oder schaut bei ihr auf Instagram vorbei. Alle Links, die ihr dafür braucht, die packe ich euch in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com/frei raus. Was ich auch immer dazu sage, weil es wichtig ist, wenn ihr diese Folge erst später hört, könnt ihr trotzdem den Newsletter abonnieren, denn ihr bekommt immer mit der ersten Ausgabe einen Link zum Newsletter-Archiv und dort findet ihr dann all die vergangenen Ausgaben der letzten Monate und Jahre und irgendwo dann auch die zu diesem Gespräch mit Nathalie. Müsst ihr euch vielleicht ein bisschen durchwühlen, aber es gibt dann eine gute Chance, vielleicht auch irgendwas zu finden, nachdem ihr gar nicht gesucht habt, was aber doch ganz interessant ist. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört. Da gibt es natürlich eine neue Folge von Frei Raus, wie jeden Donnerstag, und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Entwined, the oldest love feels new.